Also, zweiter Tag. Wir gehen über zum Thema Nahost, Mittelost. Wir haben ja quasi eben eine Zwei-Themen-Veranstaltung. Und Arnold Hottinger wird zum Thema die externen Kräfte in Bezug auf den Syrien-Konflikt sprechen. Der Syrien-Konflikt wird ja sehr oft in den Zeitungen, in den Medien als ein Bürgerkrieg dargestellt, und ich habe manchmal meine Zweifel, ob man das so tun sollte, dass es mindestens so sehr ist, dass ein Regionalkonflikt, ein Konflikt, wo regionale Mächte aus verschiedenen Gründen auf syrischem Boden ihre Interessen vertreten und ihre Machtkämpfe ausfechten. Und das ist das Thema, über das Arnold Hottinger uns jetzt in den nächsten 40 Minuten informieren wird.
Es geht mir darum, einfach die Lage in Syrien zu schildern. Man kommt nicht darum herum, das zu verbinden, die innere Lage und die äußere Lage, denn es ist eben so, dass eines auf das andere einwirkt. Ich schlage vor, das zu betrachten als ein Haus mit drei Stöcken. Unten im Parterre und im Garten und im Hinterhaus kämpfen die Leute miteinander in Syrien. Im ersten Stock sitzen die Regionalmächte, das ist Iran auf der einen Seite, Türkei und Saudi-Arabien auf zwei anderen Seiten, also ein drei Teile. Und im zweiten Stock. Und im dritten Stock sitzen die Weltmächte, USA, Russland. Und die haben alle Einwirkung auf Syrien. Aber sie haben alle ihre eigenen Interessen. Jeder verfolgt seine Interessen in Syrien. Und die Herausforderung ist einfach, sich ein Bild machen, welche Interessen werden da verfolgt, warum werden die verfolgt, was wird aus dem ganzen Komplex werden. Im Parterre, also auf der Erde, kämpfen die Syrer miteinander, und sie haben da eine Karte. Die Karte zeigt, wie komplex das alles ist. Ich kann es nicht sehen auf die Distanz da drüben. Ich muss schon die Karte hier anschauen. Das Rosarote ist die Regierung. Das Grüne, vielleicht etwas übertrieben, sind die Rebellen die Rebellengruppen. Das Graue ist IS und das Gelbe sind die Kurden. Das sind die Hauptfarben, die sie hier haben. Dann ist noch angegeben, umstrittene Teile mit den Gewehren, nicht wahr? Und ich weiß nicht, was der Lautsprecher da oben bedeutet. Und dann die Flughäfen natürlich, also die von denen aus die Bombardierungen sehen, die blauen Bombardierungen oben im Norden, und die Flughäfen, von denen aus die Flugzeuge gehen. Es gibt zwei Gesetze, die ich Ihnen in dieser Lage schildern möchte oder angeben möchte und die sehr viel erklären über die Komplexität dieser Lage. Das eine ist, das einfach sehr viel erklärt, was geschieht. Das eine ist, die Regierung hat nicht genug Soldaten. Das geht darauf zurück, dass die Regierung sich stützt auf eine Minderheit, die Alawiten, deren Loyalität sie ganz fest in der Hand hat. Weil es eine Minderheit ist, ist diese Minderheit darauf angewiesen, die Regierung zu stützen, und umgekehrt, die Regierung ist darauf angewiesen, sich in erster Linie auf diese Leute, die Alawiten, abzustützen. Sie wissen, die Assad selbst sind Alawiten, und das sind nur 15% der Bevölkerung. Die geben die verlässlichen Soldaten ab, die verlässlichen Geheimdienstleute, die verlässlichen Offiziere an den Scharnierpositionen der Armee, die verlässlichen Piloten. Alle anderen sind manchmal rekrutiert von der Armee, aber dann zwangsrekrutiert, nicht wirklich verlässlich. Jeder sunnitische junge Mann in Syrien versucht, nicht in die Armee zu kommen, ja, der Armee zu entkommen. Und das ist auch ein Grund für die Fluchtbewegung, die da ist. Strategisch gesehen bedeutet das, die Regierung von Damaskus muss auskommen mit zu wenig Soldaten. Wie macht man das? Man braucht gewisse Methoden, also die Verwendung der Geheimdienste, um zu regieren, hängt damit zusammen. Man hat nicht genug Soldaten, um das ganze Land zu beherrschen. Deshalb braucht man die Geheimdienstleute, um Divide et Impera systematisch als Zentrum der Machttechnik zu verwenden. Also Aufspalten der Gesellschaft und suchen, dass die Gesellschaft sich streitet. Dann kann man mit den 15%, die man hat, auch etwas bewirken. Wie weit das bewusst ist oder unbewusst so gemacht wird, das ist genetisch entstanden. Ich war schon unser Papa, Assad, hat sich immer weiter so entwickelt und ist heute im Zentrum des Systems. Also das eine Gesetz, zu wenig Soldaten. Das erklärt dann auch das Kriegsgeschehen. Man kämpft immer nur an irgendeiner Front, wo gerade die Soldaten konzentriert sind. An den anderen Fronten herrscht mehr oder weniger Ruhe. Das zweite Gesetz, das betrifft die Opposition, also die Rebellen, wie immer man sie nennen will. Und das ist Zersplitterung. Winzige Gruppen. Man kann es gar nicht klein genug sehen. Als der Widerstand, der bewaffnete Widerstand begann im Sommer 2011, Spätsommer 2011, so September, Oktober, waren es bestimmt über 1000 verschiedene Gruppen. Heute sind es bestimmt über 200. Das sind lauter Leute, man muss sich das vorstellen, in einem Dorf, irgendeiner, der so der Schmied im Dorf, nicht wahr, der Muskeln hat und der vielleicht auch Beziehungen hat nach Kuwait oder nach Katar, woher er Geld nehmen kann, der stellt eine Dorfmiliz auf. Und wenn er geschickt ist und Glück hat, dann kann er ihr Waffen verschaffen, dann kann er sie durchhalten und dann wird er zum Chef dieser Miliz. Vielleicht nur 20 Mann, vielleicht 35. Und mit denen kämpft er dann, aber seine Möglichkeiten sind beschränkt und er steht immer wieder vor der Wahl, weiter zu kämpfen, dann muss er sich einer größeren Gruppe anschließen oder aufzugeben. Aufgeben will er nicht, schon, da kommt wieder die Gegenseite, nicht mal, wenn er aufgibt, fällt er in die Hände der Geheimdienste oder er muss aus Syrien verschwinden. Und deshalb sieht er sich gezwungen, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Aber da kommt dann die Führermentalität, er ist Chef, nicht wahr, er will Chef bleiben. Wenn er zusammenarbeitet mit einer anderen Gruppe, dann will er sich nicht unterordnen, sondern dann will er ein Bündnis eingehen, er will auch mitreden. Es gibt dann diese Verbindungen von verschiedenen Gruppen, die zusammenarbeiten, aber jeder steht unter seinem Chef. Und eine wirkliche Subordination, nicht wahr, einen General, der über das Ganze kommandieren könnte, gibt es immer noch nicht, obwohl solche Zusammenschlüsse kommen. Also die 1000 haben sich im Verlauf der 5 Jahre jetzt auf 200 reduziert, ganz grob gesehen, ich kann die genaue Zahl nicht sagen, niemand kann sie sagen, aber so ist es ungefähr. Und trotzdem sind die 200 immer noch aufgeteilt in viele Köpfe, die je nach Gelegenheit miteinander kämpfen, miteinander reden, gemeinsam kämpfen oder auch gegeneinander kämpfen. Dieses Gesetz der Zersplitterung hat Folgen. Und eine der Folgen ist, es gibt nur eine Macht, die über die zersplitterten Gruppen hinausreicht, und das ist der Islam. Es gab einmal eine andere Macht, das war die Nation. Die Nation ist kaputt. Syrien ist nicht mehr da, nicht wahr? Die Kraft der nationalen Zusammenhang ist langsam zerstört worden durch die 30-jährige Diktatur, die da herrschte. Und Übrig blieb als einziger Faktor, der größere Gruppen in der Gesellschaft zusammenhält, der Islam. Das ist, warum der Islam eine solch große Rolle spielt. Nicht, weil er eine Religion wäre, die so besonders fanatisch ist oder weil der anders ist als andere Religionen, sondern ganz einfach, weil er das letzte Band ist, das über die lokalen Bindungen hinausreicht. Das Dorf, nicht wahr, oder die Nische, wo verschiedene, eine Gruppe zusammenlebt, über diese Nische hinaus gibt es nur den Islam. Aber der Islam hat verschiedene Richtungen, verschiedene Auslegungen, verschiedene Islamverständnisse. Und das wirkt sich dann auch wieder zersplitternd aus. Es ist nicht so, dass alle im Namen des Islam zusammengefunden haben, sondern man fand sich zusammen im Namen der Auslegung A, der Auslegung B, der Auslegung C des Islams, der unterschiedlichen Islamverständnisse. Was die sind, werden wir vielleicht im Verlauf der Diskussion dann noch genauer schildern, nicht wahr? Es gibt die traditionellen Muslime, es gibt die Salafisten, das sind die Muslime, die sagen, alles soll wieder so werden, wie es zur Zeit des Propheten war. Und unter den Salafisten gibt es den Unterschied zwischen den Muslimen, die sagen, alle anderen, die nicht diese salafistische Auslegung des Islams akzeptieren, sind Ungläubige, das nennt man die Takfiristen, oder es gibt eben solche, die sagen, das sind Leute, die nicht unsere Tendenz haben, aber sie sind auch Muslime. Und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Also ob eine salafistische Gruppe takfiristisch ist oder nicht takfiristisch, ist eine wichtige Entscheidung. Noch einmal, Takfiri heißt zum Ungläubigen erklären. Nehmen Sie die Salafisten von Saudi-Arabien, also die Wahhabiya ist eine salafistische Gruppierung, ein salafistisches Islamverständnis. Das heißt, sie wollen wieder einen Islam, so wie sie glauben, er sei gewesen zur Zeit des Propheten. Aber unter den saudischen Salafisten gibt es Takfiris und nicht Takfiris. Takfiris sind die Leute, die sagen, alle anderen, die nicht unsere Auslegung annehmen, sind Ungläubige. Auch wenn sie sich Muslime nennen, auch wenn sie Herrscher sind oder auch wenn sie Mystiker sind und weiß ich was. Und die Nicht-Takfiri sagen, unsere Auslegung ist die richtige, aber da gibt es noch andere, die sind auch Muslime und die, mit denen muss man reden. Nicht wahr? Die sind nicht Ungläubige, sind auch Muslime. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied in der Praxis. Also Salafisten ist heute eine Moderichtung im Islam. Man will wieder zurück zum Islam des Propheten, so wie man glaubt, er sei gewesen. Er war wahrscheinlich nicht so. Und darunter die entscheidende Unterschied ist Takfiri oder nicht Takfiri. Also die anderen akzeptieren als auch Muslime oder die anderen ablehnen als Heiden, nicht wahr? Ich könnte Ihnen erklären, wie diese Unterschiede historisch entstanden sind, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Unter den Rebellen, die sich im Namen des Islams zusammengefunden haben, gibt es diese drei Richtungen. Die absoluten Takfiri, das heißt die nur ihre Auslegung als die richtige anerkennen und sagen, die anderen sind Heiden, also darf man sie versklaven, also muss man sie umbringen und so weiter, nicht wahr? Das sind die Leute des IS, Kalifat, die in Irak und in Syrien große Teile des Landes beherrschen. Dann gibt es Takfiri, die sich auf Syrien konzentrieren, und das ist Nusra. Also die sagen, auch Nusra ist eine Takfiri-salafistische Gruppe, das heißt, sie sagen, nur unsere Auslegung ist der wahre Islam. Aber wir wollen den mal in Syrien zur Macht bringen, nicht Kalifat, nicht wahr? Also nicht über Syrien hinausgreifen, sondern in Syrien zur Macht bringen. Und das ist die Nusra Front. Ursprünglich war die Nusra Front eine Unterabteilung der des heutigen Kalifates, es hatte noch nicht den Namen Kalifat, aber es waren die gleichen Leute, das Abu Bakr, und die haben sich dann getrennt über dieser Frage, nicht wahr, wollen wir ein Kalifat unter Abu Bakr, das keine nationalen Grenzen anerkennt, oder wollen wir einen islamischen Staat, so wie wir den Islam definieren, aber zuerst mal in Syrien, und das ist Nusras Grundidee, also die Nusra-Front. Das sind die beiden Takfiri-Gruppen, die sind heute verfeindet, Rivalen, manchmal kämpfen sie miteinander. Auf der anderen Seite, es gibt eine dritte Gruppe, das sind reine Salafisten, also die sind manchmal Takfiri, manchmal nicht, aber ihr Hauptanliegen ist einfach zurück zur Zeit des Propheten, wir wollen wieder zum Propheten, und diese Gruppen nennt man einfach salafistische Gruppen. Um das noch gleich hinzuzufügen, die haben ihre Stütze in Saudi-Arabien, weil der Wahhabismus, nicht wahr, eben auch solch eine salafistische, ein salafistisches Religionsverständnis ist. Aber die Wahhabisten anerkennen die Könige, nicht wahr, was ein wahrer Salafist eigentlich nicht sollte. Wenn sie einen Zustand wiederherstellen wollen, wie er unter den Propheten herrschte, da gab es natürlich keine Könige, sondern der Prophet war Staatsmann und religiöser Führer. Und wenn man die Könige, die Saudis, die saudischen Herrscher anerkennt, so ist das schon eine Konzession an die, sagen wir, an die politische, an die soziale Realität, die nicht mehr rein sektarisch ist, wie eben die anderen beiden Gruppen, die sagen, nein, also islamischer Staat, wir regieren den islamischen Staat. Oder wir regieren das Kalifat. Nicht wahr? Das Kalifat IS, der islamische Staat, Nusra. Gut, also die Zersplitterung innerhalb des Islams bedeutet, es gibt drei Hauptgruppen, die gegeneinander sich abgrenzen. Scharfe Abgrenzung zwischen Nusra und IS, weil die ursprünglich, das sind Rivalen, nicht wahr, die aus dem gleichen Stamm kommen und die nun verbittert gegeneinander stehen. Und weniger scharf die Abgrenzung zwischen Salafisten, Normal-Salafisten können die sagen, und Nusra. Da geht es darum, beide wollen einen islamischen Staat in Syrien, islamischer Staat immer in Anführungszeichen, so wie wir uns denken, dass es gewesen sei unter den Propheten. Aber Nusra einfach strenger organisiert, systematischer und mehr an einer Person, also pyramidal organisiert. Es gibt einen Chef, nicht wahr? Den Golani, der die Nusra kommandiert, und die Salafisten sind da sehr viel verschwommener. Deshalb sehr oft in der Praxis Bündnisse, Kampfbündnisse zwischen salafistischen Gruppen und der Nusra. Heute können sie oft an den Fronten die Nusra und die normalen Salafisten nicht auseinanderhalten. Trotzdem haben sie ihre verschiedenen, unterschiedlichen Führungen. Nusra eine zentrale Führung, den Golani, und die Salafisten viele verschiedene Gruppen, auch wieder einzelne Leute, die Bedeutung haben. Einer ist jetzt gerade umgekommen, der Al-Lush, aber das sind nun Details, nicht wahr? Und die arbeiten immer wieder zusammen. Was Folgen hat im Kampf, dass wenn die Russen und die Amerikaner sagen, die Takfiri-Gruppen, also die Nusra ist affiliiert bei Qaida, nicht wahr? Nusra ist also ein Sohn von Qaida, vielleicht ein Adoptivsohn, aber jedenfalls ist es da, und IS war mal Qaida, ist aber nicht mehr Qaida. Es hat sich getrennt von Qaida. Aber die beiden Gruppen sind, wie Sie wissen, vom Waffenstillstand, der auch nicht mehr funktioniert, ausgenommen. Und wenn die Amerikaner sagen oder die Russen sagen, die darf man bombardieren, die wollen wir bombardieren, so ist eben in der Praxis sehr schwer oder praktisch nicht mehr zu sagen, bombardiert man dann auch mit die Normal-Salafisten, die in der Praxis als Verbündete von Nusra kämpfen. Also da ist eine Verschwommenheit, die ganz entscheidend ist in den Kämpfen. Ich war, theoretisch gibt es einen Unterschied zwischen Nusra und Nusra als Qaida-Sohn und deshalb so Verband international Terroristen, aber die anderen nicht als Terroristen eingestuft und deshalb die einen einbezogen, sollten einbezogen werden in den Waffenstillstand, die anderen auf keinen Fall. In der Praxis ist es eben nicht so. Und das können die Russen ausnutzen. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Also das ist das Terrain, das Grundterrain noch einmal. Sie haben zu wenig Soldaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie die Aufspaltung in viele Gruppen und die Folgen dieser Aufspaltung, die sind, es gibt viele Köpfe, die unter Umständen, besonders im Fall von Nusra und IS, feindlich einander gegenüberstehen und gelegentlich miteinander kämpfen. Unter anderen Umständen, besonders Nusra und Salafia, gemeinsam kämpfen und deshalb eine Verschwommenheit bieten in Bezug auf den Begriff Terroristen, nicht wahr, der in der Praxis eben eine große Rolle spielt, weil sich die diplomatischen, das diplomatische Seilziehen immer wieder darum dreht, wer ist Terrorist, wer ist nicht Terrorist. Das ist der erste, das Parterre. Und dann kommt der erste Stock. Im ersten Stock haben Sie drei, nein, vielleicht muss ich noch etwas sagen, eine Folge der zu wenig Soldaten ist eben dann, dass Assad alle Soldaten aus anderen Ländern akzeptiert und akzeptieren muss. Zum Beispiel Hezbollah aus Libanon, zum Beispiel iranische Freiwillige, zum Beispiel, sehr grotesk heute, Afghanen, die von den Iranern, das sind Flüchtlinge in Iran, und die von den Iranern gezwungen und überredet werden, als Söldner für Assad zu dienen. Das gibt es heute. Es gibt noch mehr Gruppen. Die Shabiha, also Nichtsoldaten, Milizen, die aus, teilweise aus der Unterwelt, teilweise aus den alawitischen Dörfern stammen und die dann auch eingesetzt werden als Hilfskräfte der zu kleinen Armee von Assad. Auch mit der geringen Zahl der Soldaten hängt zusammen die große Bedeutung der Luftwaffe und der rücksichtslose Einsatz der Luftwaffe. Assad hat eben eine Luftwaffe, die anderen haben keine. Und er setzt sie dann rücksichtslos ein, auch gegen die Zivilbevölkerung, auch gegen Spitäler, wie wir das gehört haben gestern. Wenn man zu wenig Soldaten hat, dann herrscht man durch Brutalitätsmethoden. Und das sind solche, die dann eingesetzt werden. Also das noch ergänzend zu dem Grundsatz zu wenig Soldaten, der immer wieder sich auswirkt in, ja, er bedeutet dann auch Zerfall aller legalen Vorstellungen, aller Normvorstellungen, die in einem Staat herrschen, der seine eigene Armee hat und der seiner eigenen Armee dann eben Kriegsrecht aufzwingt. Das geschieht nicht, wenn sie zu wenig Soldaten haben, die machen dann eben, was sie wollen. Und all diese irregulären Gruppen dazu. Gut, das ist also das Parterre. Erster Stock. Drei Gruppen, drei Regionalstaaten, Saudi-Arabien, Iran, Türkei. Jeder hat seine eigenen Ziele, ich will die Ziele nicht im Einzelnen beschreiben, es nimmt mir zu viel Zeit, Sie kennen die zum Teil, nicht wahr? Sie können sagen, die Türkei hängt ganz am Willen von Erdogan, was Erdogan will, ist die Politik der Türkei, elas, aber es ist so. Sie können sagen, Iran und Saudi-Arabien sind bedingt durch die Furcht der Saudis vor Iran, vor dem Schiismus. Die Saudis haben diese Theorie, dass die Schiiten gefährliche Leute sind, auch im arabischen Bereich, und dass die Iraner alle Schiiten, auch die Schiiten der abweichenden Gruppierungen von Schiiten, die Fünfer und die Siebener und die Zwölfer, nicht wahr? Dass die Iran die alle mobilisieren gegen uns, die Sunniten. Und deshalb eine große Furcht Saudi-Arabiens vor der angeblichen Offensive, die aus Iran kommt in die arabische Welt. Das ist die Sicht der Saudis, ist nicht notwendigerweise die Realität. Die Realität können wir auch noch berühren in der Diskussion. Aber die Situation in Syrien ist dadurch bedingt, nicht wahr, dass die Saudis meinen, sie müssten Iran aus Syrien vertreiben, den iranischen Einfluss aus Syrien ausschalten und dass umgekehrt Iran Syrien als Transitland sieht für seinen Einfluss in Libanon mit Hezbollah und dadurch seinen Einfluss auf Israel. Hezbollah wurde teilweise konzipiert, hauptsächlich konzipiert als eine Kraft, die Jerusalem befreien soll. Ich war dabei, als Hezbollah gegründet wurde 1982, nicht wahr, von den Revolutionswächtern aus Iran. Und das wurde gemacht mit dem Slogan, wir werden Jerusalem befreien. Also das ist der Finger Irans, der da ist. Und die Hand, die diesen Finger bewegt, liegt eben in Syrien. Und deshalb muss Iran Syrien beherrschen. Das ist also der Grund, warum Iran mit Syrien so eng verbunden ist. Und die Verbindung ist schon sehr alt. Also die geht zurück auf den Anfang der Revolution von Iran, also auf den Anfang von Khomeini, der Khomeini-Bewegung. Das ist ganz kurz gesagt, wir können in der Diskussion noch auf die Einzelheiten zurückkommen, der zweite Stock, nein, der erste Stock, also der erste Niveau 2, der erste Stock, und dann kommt der zweite Stock oder Niveau 3, und da sitzen eben die Amerikaner und die Russen und haben auch ihre Verbindungen, ihre Einflüsse. Weil wir uns hier im russischen Teil der Welt befinden, respektive in einem Teil, der im Schatten von Russland steht, nicht wahr? Möchte ich darauf ganz kurz eingehen. Ich glaube, es gibt fünf Gründe, warum welche Ziele der Russen in Syrien sind. Also es gibt fünf Gründe, die ich sehen kann, warum die Russen in Syrien sind, was sie in Syrien tun wollen. Der erste Grund ist einfach, die Syrer sind alte Verbündete, sie sind alte Kunden für unsere Waffen. Wir haben dort die einzige Basis, die einzige Marinebasis im Mittelmeer. Das ist schon alt, das war schon aus der Sowjetunion, das wollen wir bewahren. Und wir haben also einen alten Einfluss in Syrien und der fällt natürlich, wenn Assad fällt, also darf Assad nicht fallen. Verbunden damit der Grund Nummer 2, wir zeigen der Außenwelt, dass wir unsere Verbündeten halten. Wir sind gute Verbündete, im Gegensatz zu den Amerikanern, nicht wahr, die schlechte Verbündete sind. Die lassen einfach ihre Verbündeten fallen, wenn es ihnen passt. Wir tun das nicht. 3, auch damit zusammenhängend, es darf keinen Regimewechsel geben. Die Amerikaner wollen immer Regimewechsel. Wir sind die Leute, die die Legalität der Regime aufrechterhalten. Das ist 3. 4. Muss ich mein Papier nachsehen? Ablenken von der Ukraine. Wir müssen beständig etwas Neues in die Welt setzen. Auch wir sind die kleinere Macht, die Amerikaner sind die größten, deshalb müssen wir die Vielfalt der Offensiven aufrechterhalten, mal hier, mal dort. Die müssen uns nachrennen, die Amerikaner. Und wir sind diejenigen, die ablenken, die Neues in die Welt bringen, die überraschen, nicht wahr? Also das Ablenken von der Ukraine, was Neues dazu bringen, das Alte zurückstellen, die Aktualität ist Syrien, dann kann man in der Kleinen ein bisschen machen, was man will, nicht wahr? Das ist also typisch auch für den Nutzen, den man aus Syrien zieht. Und dann kommt 5, die USA überspielen. Wir wollen zeigen, dass wir mehr können als die USA. Die USA sind zwar ein Gigant, nicht wahr, aber es ist ein schwerfälliger Gigant und wir sind der geschickte Gigant oder der geschickte, die geschickte Weltmacht im Aufstieg. Wir werden mehr werden und wachsen. Und wir müssen zeigen, wir wollen zeigen, dass die Amerikaner die absteigende Weltmacht sind. Da hat man einen sehr guten Schauplatz in der arabischen Welt, weil die Amerikaner schon viele schwere Verluste in dieser Welt erlitten haben. Nicht wahr? Und man tut ihnen nun weitere Verluste zu. Es ist der Kampfplatz, auf dem sie schon viel verloren haben. Da war Irak, da war alle möglichen anderen Sachen schon vorher. Nicht wahr? Da haben wir einen Kampfvorteil. Da sind wir im Vorteil und können zeigen, dass wir die Macht der Zukunft sind oder die aufsteigende Macht gegenüber den Amerikanern, die schon so viele Niederlagen erlitten haben und denen wir jetzt noch eine Niederlage in Syrien beibringen. Das ist also das weltpolitische, geopolitische Spiel. Und dann kommt noch Nummer 6, das ist wahrscheinlich ein Glücksfall für Russland, nicht berechnet. Die 5 ersten sind mitberechnet worden und Nummer 6 ist, die Europäer und die Migranten und die Migranten zeigen ja, dass die Europäer nichts wert sind. Die können nicht einmal 1 Million Menschen managen, obwohl sie, was sind, über 100 Millionen oder gegen 100 Millionen darstellen.
500.
Ja.
500 Millionen.
Und jedenfalls, also da ist das ist wahrscheinlich nur ein Glücksfall, das war nicht berechnet, es kam aber so und ist natürlich prima in der Zielsetzung der Russen. Also das sind die Ziele oder die Vorteile, die sich Russland von Syrien erhofft und für die Russland bereit ist, nun auch seine Armee die Kosten einer Luftaktion zu tragen, wobei sehr klar geworden ist, das ist nicht unbeschränkt. Wir machen das mit Grenzen. Vor einem guten Monat hat Russland klargemacht, wir ziehen unsere Soldaten, unsere Truppen ab. Sie wurden dann nicht wirklich abgezogen, aber man hat die Dispositionen verändert. Nicht mehr die schweren Bomber, nicht mehr die großen Bomber, sondern mehr Helikopter und auch etwas Artillerie. Nicht wahr? Es ging darum, dass zuerst mal das syrische Regime zu retten. Die Syrer haben also, Assad hat gesagt, es geht schief, ihr müsst kommen. Da kamen sie vor einem Jahr und dann diese Dispositionen, die man vor einem Jahr getroffen hat, um die Syrer zu retten und zu ändern. Jetzt helfen wir den Syrern, aber diskret und wir machen klar, dass es die Syrer sind, die die Hauptlast tragen müssen. Wir tragen mit, soweit es nötig ist, aber das ist beschränkt. Wir sind nicht bereit, unbeschränkt einfach Syrien zu unterstützen, sondern die sollen auch Opfer bringen, auch Initiative zeigen. Nicht wahr? Und wir sind bereit, als Garantie im Hintergrund zu stehen. Das wurde symbolisiert durch den sogenannten Abzug, der dann kein Abzug war, aber eben eine Umstellung der Einsätze, die jetzt da sind. Das ist so ungefähr, wie die Gesamtlage aussieht heute. Und dann kommt Aleppo. Für das Regime ist es ein Hauptziel, vielleicht das Hauptziel, die große Achse von Syrien zu beherrschen. Die Achse von Syrien ist, wenn Sie im Land sind, ganz klar. Es geht von Damaskus über Homs, Hama, Aleppo. Das ist die Achse, die man beherrschen muss, wenn man Syrien beherrschen will. Auf der Westseite dieser Achse liegt das Redoui der Alawiten. Sie erinnern sich vielleicht an den Begriff Redoui in der Schweiz, nicht wahr, während dem Weltkrieg. Und so gibt es ein Redoui der Alawiten, das Herzgebiet mit den beiden Provinzen Latakia und Tartus am Mittelmeer. Nicht wahr? Dahinter kommt dann der Alawi-Berg und auf der anderen Seite der Alawi-Berg zieht sich diese Achse durch, die die Hauptachse ist für Syrien mit der Hauptbevölkerung, das nützliche Syrien. Und von dieser Hauptachse ist nun Homs in der Hand der Regierung, aber auf der Straße gibt es immer noch einzelne Flecken, die in der Hand von Nusra und Verbündeten sind. Das bewegt sich etwas, vor allem, ja, also letztes war Rastan. Immer wieder gibt es Positionen, Ma'arat, An-Numan, das ist etwas südlich von Aleppo. Und dann eben Aleppo selbst, die geteilte Stadt. Es ist immer noch so, dass man auf dieser Achse fahren kann, aber man läuft Gefahr, an gewissen Punkten angegriffen zu werden von den Rebellen. Und oben in, wenn man ankommt, in Aleppo ist es eben geteilt, nicht wahr? Absurd, der westliche Teil in der Hand der Regierung und der östliche Teil in der Hand der Opposition. Die Teilung geht mitten, die von Ihnen, die Aleppo kennen, mitten durch die Stadt hindurch. Es gibt die große Zitadelle im Zentrum, die ist noch in der Hand der Regierung, aber es ist praktisch Front, nicht wahr? Vom Westen hier bis zur Zitadelle und dann die Ostseite ist in der Hand von den Rebellen mit einem schmalen Zugang über den Norden hinweg in diese Ostseite hinein. Weiter östlich kommt dann der Machtbereich von IS. Also IS grenzt da an und im Norden grenzt an die Regierung, aber es ist also sehr zerstückelt und da sind jetzt die großen Kämpfe. Ich glaube, ich kann es Ihnen nicht beweisen, aber ich glaube, darum geht es im Augenblick. Man redet zwar von Waffenstillstand, aber man möchte eben durchbrechen durch Syrien hindurch. Da haben Sie also nur den Nordteil und Sie sehen, dass lassen Sie mal, das Grüne ist Rebellen. Das Violett-Braune sind Kurden. Ich habe die Kurden noch gar nicht erwähnt, weil die Kurden ziehen sich durch, wenn Sie es da oben anschauen, im ganzen Norden entlang, so, aber es gibt diese Lücke. Da sind Kurden und hier sind Kurden, aber hier ist auch IS. Das ist hier vielleicht nicht sehr gut eingezeichnet. Da kommt da drüben, kommen wieder Kurden. Nicht wahr? Also es gibt da eine Lücke zwischen zwei kurdischen Gebieten, die Kurden ausfüllen wollen. Sie möchten gerne die ganze nördliche Grenze beherrschen. Das hat schon einen Namen, das heißt Rajawa, das Kurdenland im Norden, vielleicht 1 Million Leute. Aber es gibt da noch eine Lücke und die Türken gehen darauf aus, dass diese Lücke offen bleibt. Auch die Regierung möchte diese Lücke offen haben und da sitzt noch Opposition, da sitzen noch Rebellen. Azaz ist die Stadt, um die immer wieder gekämpft wird. Das ist also direkt an der Grenze der westlichen kurdischen, des westlichen Kurdengebiet. Und auf der anderen Seite, das sehen Sie nicht auf der Karte, ist das östliche kurdische Gebiet. Und da ist eben der Zugang zu Aleppo, der sehr umkämpft ist. Also Kämpfe spielen sich ab in dieser ganzen Region. Sie haben IS, sie haben Rebellen, sie haben Regierung und sie haben Kurden. Und das geht also alles um diese Lücke. Das ist auch der letzte Zugang für IS an die Grenze. Da kommen wieder Kurden, die schneiden IS von der Grenze ab und da gibt es noch Übergang nach der Türkei für IS. Sonst nirgends mehr. Und also deshalb ist dieser Norden von Aleppo schwer umkämpft und auch im Süden von Aleppo gibt es immer wieder diese Kämpfe zwischen Regierung und Opposition. Der Waffenstillstand ist da, aber legal gesehen ausgenommen sind IS und Nusra. Und wie ich schon erwähnt habe, und Nusra hat eben Verbündete unter den Leuten, die zum Waffenstillstand zählen, aber in Wirklichkeit eben doch mit Nusra zusammenkämpfen und die immer wieder den Vorwand bieten für die Russen, sagen, ja, wir kämpfen ja nur gegen Nusra, wir greifen ja nur Nusra an. und Verbündete, sagen Sie manchmal. Das sind alles Terroristen. Und damit haben Sie die Möglichkeit, da Krieg zu führen, wo es Ihnen am besten passt.
Gut,
sonst gibt es Kurzschluss.
Alles weg.
Also, das macht den Russen die Möglichkeit, immer wieder da einzugreifen, wo sie wollen. Das ist der große Vorteil von dem Waffenstillstand. Man muss den Waffenstillstand sehen als etwas, das den Russen und damit auch der Regierung natürlich dient, wenn sie wenig Soldaten haben, immer wieder diese Sache, nicht wahr? Dann wollen sie möglichst nur an einer Front kämpfen, dort ihre Soldaten konzentrieren. Die anderen Fronten sollen ruhig bleiben, also dort Waffenstillstand, an einer Stelle aber kämpfen. Und das wird gemacht. Das ist die Ausnutzung des Waffenstillstandes. Also sagen wir, die Russen und die Amerikaner sind übereingekommen, einen Waffenstillstand zu machen, weil das einen Vorteil bietet für die Russen und die Regierung. Und diese Unklarheiten werden immer wieder ausgenutzt. Unklarheiten dieser Art gibt es auch mit den Kurden. Die Kurden sind die besten Kämpfer im Irak und in Syrien gegen IS. Und bekanntlich haben die Amerikaner keine Soldaten oder zu wenig Soldaten, 250 Mann und so weiter, in beiden Ländern und brauchen die Kurden, notwendigerweise. Aber die Türken sind auch Verbündete der Amerikaner. Und die Türken wollen die Kurden nicht und wollen nicht, dass die Kurden ihr Rijaba bekommen. Und deshalb stehen die Amerikaner immer zwischen zwei Fronten. Also einerseits sind sie Freunde der Kurden, aber andererseits sind sie Freunde der Feinde der Kurden. Wie macht man das? Und das ist immer wieder eine Problematik, die da ist. Und die natürlich immer wieder ausgenutzt werden kann, auch im Falle der Kurden. Die Kurden haben schon eine diplomatische Vertretung in Moskau.
Auch in Bern.
Ja, in Bern schon lange, glaube ich. Ne? Ja, aber dass sie in Moskau haben, ist natürlich wichtig.
Also die syrischen Kurden haben den Vertretung
in Moskau.
Ja, in Bern sind es die irakischen Kurden.
Ja, natürlich. Also, also Rijaba ist schon vertreten, nicht wahr? Das ist auch wieder sehr komplex. Also die Kurden sind nicht, wie wir manchmal uns einbilden, eine vorbildliche Demokratie. Sondern da herrscht der Machthaber Barzani. Und es gibt ja auch Krach, also es gibt ja auch Streit darüber. Das Parlament ist praktisch unfähig zu arbeiten unter den Kurden, unter den irakischen Kurden. Und die in Syrien, das ist etwas ähnlich, sie haben also die Kurden, die bewaffnet sind und die zusammenhängen mit der PKK und das sind die Kurden, die wirklich zählen. Aber die setzen ihre Macht durch und sind keineswegs demokratisch gerechtfertigt, sondern einfach machtmäßig da. Und die anderen Gruppen, die anderen politischen Gruppen existieren, aber müssen sich fügen, weil die Bewaffneten eben das Sagen haben. Also, das ist die Gesamtsituation in Syrien. Wichtig ist einfach zu sehen, die Grundgegebenheit, dass Assad zu wenig Soldaten hat, machen ihn sehr abhängig von Außenmächten. Und er muss eben annehmen, was Außenmächte sind. Genauso bei den Rebellen. Die Spaltung der Rebellen macht sie abhängig von den Außenmächten. Und das bewirkt dann eben, dass sowohl der zweite Stock wie auch der dritte Stock immer wieder unentbehrlich werden für das Überleben der Leute, die auf dem Erdboden kämpfen. Also der eigentlichen. Ähnliche Zustände hatten sich schon im libanesischen Bürgerkrieg, aber damals war es eigentlich mehr der erste Stock und der zweite Stock. Dass der dritte Stock so stark impliziert wird, ist neu in Syrien, eben dass die Russen eingegriffen haben, direkt eingegriffen haben. Das gab es nicht in Libanon. Libanon dauerte 15 Jahre, Und ja, dieses kann noch länger dauern, nicht wahr, wenn die noch ein Stockwerk drüber haben und die Mittel haben der überlegenen Mächte. Es kann einschlafen, auch in Libanon ist es periodisch mal eingeschlafen, aber es zu bewältigen ist sehr schwer. Es war schon sehr schwer, wenn die zweistöckiges System haben, also in Libanon waren es die Libanesen, die kämpften gegeneinander und darüber die arabischen Mächte, die im ersten Stock saßen, nicht wahr? Und nun haben sie noch einen Stock drüber mit den Weltmächten. Das macht vielleicht auch ja, die Kombination sehr viel voraussehbarer. Libanon wurde letzten Endes bewältigt, weil die Amerikaner, die Russen zählten damals nicht sehr, weil die Amerikaner zugelassen haben, dass die Syrer Libanon in die Hand nahmen. Und 10 Jahre lang waren dann die Syrer die Herrscher in Libanon, also eine Außenmacht, die die bewaffneten Gruppen entwaffnet hat, mit Ausnahme von Hisbollah, das blieb, und die einen Frieden, eine Pax Syriana zuerst mal auferlegt haben und die dann weitere Entwicklungen gezwungen wurden, das Libanon wieder zu verlassen. Das ist der einzige Weg, den ich sehen kann, über den eine Befriedung in Syrien wirklich eintreten könnte. Es braucht eine Pax, irgendetwas, irgendeine Außenmacht. Ob das eine Pax Iranianer wird oder eine Pax Saudia, eine Pax Turkia, glaube ich nicht. Dem Erdogan würde es schon gefallen. Aber, oder eben eine Pax Amerikaner, auch sehr unwahrscheinlich, eine Pax Russa, schwerlich, aber möchten sie gerne, nicht wahr? Das ist eigentlich nur, es braucht eine Außenmacht, die Sache in die Hand nimmt. Sonst bekommen sie Somalien, wo keine Außenmacht sich entschließen konnte, und es dauert eben einfach weiter. Dankeschön.